grüß dich. Hoi, hallo, moin, moin oder was auch immer du sagst bei Positiv führen. Dem Podcast von und mit mir, Christian Thiele, für alle, die mehr aus sich und ihrem Team herausholen wollen. Schön, dass du dabei bist. Ich will dir Monat für Monat praktische Tools, inspirierende Geschichten, kluge Köpfe und wertvolles Wissen aus der Welt der positiven Psychologie und von Positive Leadership vorstellen. Mein Ziel, dich zu inspirieren, zu motivieren, damit du weniger transpirieren musst und deine Führungsrolle mit noch mehr Leichtigkeit, Freude und Erfolg ausfüllen kannst. Für diese Episode habe ich Nicole Krieger gesprochen. 5 Dinge, die ich besonders wissenswert finde an ihr über sie. Ich fange mal ganz persönlich an. Nicole und ich kennen uns schon eine ganze Weile über unseren gemeinsamen Lehrer, Ausbilder, den großen Friedemann Schulz von Thun. Beide haben wir an seinem renommierten Institut in einer mehrjährigen Ausbildung gelernt, was authentische, stimmige Kommunikation bedeutet. Dabei haben wir uns kennengelernt. Das Zweite, was uns auch verbindet, Nicole ist ausgebildete Fernsehjournalistin, hat tausende von Interviews geführt, unter anderem für den Hessischen Rundfunk. Was ich da an ihr mag, ihr Bullshit-Detektor, diese professionelle Skepsis, der Wunsch, den Dingen auf den Grund gehen wollen, nicht gleich alles nachplappern, das verbindet uns als ehemalige Journalisten. Drittens hat Nicole, wie auch ich, den Journalismus hinter sich gelassen. Sie ist eine der ganz großen Expertinnen in Sachen Auftrittskunst und Moderation, hat die Moderatorenschule Baden-Württemberg gegründet und spätestens jetzt wird es für dich relevant als Führungskraft. Sie hat eine eigene Moderationsmethode entwickelt, auch in einem Buch aufgeschrieben, die du für dich nutzen kannst. Denn Moderation ist für Nicole eine Führungsaufgabe par excellence. Sie sagt, Moderation ist Führung. Und genau darum geht es in unserem Gespräch. Ich wollte von ihr wissen, warum sollte eine Führungskraft überhaupt moderieren können? Was sind die größten Fehler, die Führungskräfte beim Moderieren machen? Wie lassen sie sich vermeiden? Wie geht man mit Lampenfieber um, wenn man vor dem Team oder auf der großen Bühne steht? Und wie schafft man es, aus einer steifen Veranstaltung ein lebendiges Miteinander zu machen mit ihrer Gastgebermethode, wo die Bühne zum Wohnzimmer wird? Legen wir los. Nicole, du bietest neben vielem anderen an Moderation für Führungskräfte. Wieso überhaupt? Warum muss eine Führungskraft moderieren und moderieren können?
Ja, Moderation ist ja eine Grundkompetenz, wenn ich mit Teams zusammenarbeite, wenn ich meine Botschaft irgendwo in die Öffentlichkeit bringen möchte. Und insofern ist Moderation genauso wie Kommunikation aus meiner Sicht eine Grundkompetenz für Führungskräfte.
Was heißt denn Moderation für dich?
Können wir uns natürlich das lateinische Wort angucken, moderare, also mäßigen, steuern. Das heißt, ich steuere durch ein Thema oder ich steuere ein Team. Ich vermittle zwischen Thema und Empfänger. Das kommt ein bisschen auf den Kontext an. Moderation hat ja in Deutschland auch ganz viele Facetten. Während im Englischen Moderation ganz unterschiedliche Begriffe hat, heißt ja im Deutschen immer Moderation. Wir können uns das Thema Prozessmoderation, Gruppenmoderation angucken. Im Englischen heißt das Facilitation. Da begleite ich einen Prozess, da steuere ich ein Team, da begleite ich ein Team. Wenn wir uns Veranstaltungsmoderation anschauen, das ist das, was ich mache, wozu ich eine Methode entwickelt habe. Das nennt sich im Amerikanischen oder im Englischen MC, also Master of Ceremonies. Heißt in Deutschland auch Moderation. Das machen nicht so viele Führungskräfte. Und dann kennen wir noch die Fernsehmoderation, die Radiomoderation. Und das ist es, ja. Also alles heißt Moderation. Und Fach- und Führungskräfte, die müssen im Wesentlichen ihre Teams moderieren, ihre Workshops, ihre Besprechungen.
Was sind denn die größten Fehler
oder vielleicht auch Herausforderungen, mit denen Führungskräfte beim Thema Moderation zu tun haben und vielleicht auch zu dir kommen, was sie besser machen wollen?
Dazu müssen wir erstmal definieren, welche Form von Moderation. Meinst du Facilitation oder meinst du Moderation von Veranstaltungen?
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wenig Führungskräfte am Brandenburger Tor stehen und die Fanmeile dirigieren. Ja,
in kommt, dem, drauf an.
Kommt drauf an.
Kommt drauf an. Also das, aber interessanterweise, es gibt einen Trend, dass viel mehr Führungskräfte auch ihre eigenen Veranstaltungen moderieren, weil Unternehmen immer größere Gruppen zusammenbringen. Mhm. Und es ist nicht immer nur die kleine Besprechung, die ich als Führungskraft moderiere oder das kleine Meeting, sondern da gibt es den Teamworkshop. Es gibt die interdisziplinären Teams, es gibt die globalen Teams und all das
den
muss
Product
die
Launch, ja, den Kundentag oder
und
was
all
auch immer.
Das muss die Führungskraft moderieren. Das heißt also, die Aufgaben für Führungskräfte zu sprechen, zu moderieren, zu kommunizieren werden immer vielfältiger und aus meiner Sicht auch immer wichtiger, weil wir nämlich früher haben wir gedacht, ach, das läuft schon irgendwie. Aber wir leben ja in einer globalen Welt, wo Produkte, Dienstleistungen immer austauschbarer werden, wo wir darum kämpfen, die besten Leute in unsere Teams zu holen. Ja, und wie will ich mich denn da abheben von den anderen? Ich kann mich nur mit guter Kommunikation abheben. Ich kann nur besser mit meiner Zielgruppe sprechen als die anderen. Und das ist eben heute das Unterscheidungsmerkmal. Und deswegen glaube ich, das wird immer wichtiger, sowohl im Kleinen zu kommunizieren, aber eben auch im Großen. Also wenn ich jetzt eine Großgruppe moderiere oder eben das Führungskräfte-Event oder den Product Launch oder was auch immer.
Wann macht es denn überhaupt Sinn, dass ich als Führungskraft, also die ranghöchste Person in diesem Team, jetzt sagen wir mal, überhaupt die Moderationsrolle übernehme? Oder wann macht es Sinn, dass ich das vielleicht rotieren lasse oder jemand anderem gebe? Beziehungsweise vielleicht sogar, ab wann muss ich es nach außen geben und mehr einkaufen, sinnvollerweise?
Fangen wir mal hinten an. Also wann sollte ich es nach außen geben? Ich sollte es nach außen geben, wenn es kritisch wird. Mhm. Also wenn es Konflikte gibt oder wenn es schwierige Situationen gibt, wo ich als Führungskraft zu sehr involviert bin, da ist es günstig, eine unparteiische Person dazu zu ziehen und eben das an eine professionelle Moderatorin abzugeben. Hier ist mir das professionell wichtig, weil Moderation ist kein geschützter Begriff in Deutschland, kann sich jeder nennen. Aber es gibt natürlich Handwerkszeug und eine professionelle Moderatorin besitzt dieses. Und deswegen würde ich immer an eine professionelle Moderation abgeben, die da eben dann die Rolle der Führungskraft im Kommunikationsprozess, weil das ist eine Moderatorin, übernehmen kann.
Und wann gebe ich es vielleicht auch intern ab? Ich habe mal gehört, weiß gar nicht, ob das so stimmt, dass im Auswärtigen Amt es ein Agilitätsprogramm gab, wo man gesagt hat, ach, man macht so die Leitungsrunden an den Botschaften, die nimmt man auch von den Botschaftern weg. Das muss gar nicht immer irgendwie der mit den meisten Pailletten da auf der Schulter sein, sondern das soll auch mal rotieren. Und für einen Großteil der Botschaften war das total interessant und 20-30% der Botschaften haben das gar nicht mitgemacht, weil sie gesagt haben, das hier ist unser Chef oder unsere Chefin, der hier hat das irgendwie zu moderieren. Also ich finde das ganz spannend, auch darüber nachzudenken, muss ich denn als Führungskraft unbedingt auch immer in dieser moderierenden Rolle sein oder könnte ich das auch nicht wen anders machen lassen oder vielleicht auch sogar rotieren lassen nach Alphabet, Geburtstag, wie auch immer.
Finde ich eine gute Idee. Mhm. Und das machen übrigens auch viele Unternehmen, dass die Führungskraft das abgibt an ein Teammitglied und dass die dann entweder rotierend moderieren oder dass das ein ModeratorInnenpool ist, die dann moderieren. Das macht Sinn, wenn es Workshops, Meetings, Veranstaltungen sind, wo Fachwissen, internes Wissen gebraucht wird. Weil das kann sich eine externe professionelle Moderatorin gar nicht alles drauf schaffen, was jemand, der innen aus vom inneren Team kommt, weiß. Insofern, das ist total günstig, wenn dieses Fachwissen gebraucht wird, vorausgesetzt, diese Personen sind geschult in Moderation. Das ist ja eben genau die Kunst, dass du, wenn du moderieren willst, auch gewisse Dinge können musst. Du musst ja eben dann in diese professionelle, unparteiische Rolle zurückgehen können, wenn du moderierst aus dem Team heraus. Das kann aber gelingen. Also ich begleite viele Menschen, die das machen, die intern in ihren Unternehmen moderieren und das sind nicht immer Führungskräfte.
Und jetzt nochmal zurück auf meine Frage von eben. Wir haben ja jetzt den Rahmen so ein bisschen abgesteckt, ja. Also wenn wir davon ausgehen, dass dieser typische Fall oder häufigere Fall, von dem wir hier sprechen, Moderation, ist ja sowas Internes im Team, in der Abteilung oder vielleicht auch über Abteilungen hinweg. Was kann ich als Führungskraft machen, wenn ich es richtig, richtig falsch machen will? Weil was sind so die 3, 4, 5 schlimmsten Fehler, die ich machen kann oder natürlich besser vermeiden sollte?
Also, wenn du jetzt eine Hitliste an Fehlern haben willst, also Top 1 schlimmster Fehler, den du machen kannst, wenn du moderierst als Fach- und Führungskraft vor und mit deinem Team oder deinen Kunden, wer auch immer die Zielgruppe ist, nicht im Kontakt sein. Mhm. Ich sehe das ganz oft bei Leuten, die das falsch machen, dass die sich überlegt haben, was sie alles senden wollen und dann von ihrem Sprechzettel ablesen, aber überhaupt nicht im Kontakt sind mit den Menschen, die da zu Gast sind. Und das ist ja der Kern auch meiner Gastgebermethode. Du hast eine Situation, wo Menschen zusammenkommen. Und in meiner Welt sind diese Menschen deine Gäste. Egal, ob die jetzt mal zu deinem Team gehören oder deine Kunden sind. Die geben dir ihre Zeit. Mhm. Die könnten in dieser Zeit auch irgendwas anderes machen. Entweder haben sie Arbeit auf dem Schreibtisch oder sie haben eine andere Einladung, aber die könnten was anderes machen. Aber die kommen zu dir, die schenken dir ihre Zeit. Und dein Job ist es, mit denen in Beziehung zu kommen. Über das Thema, um das es gerade geht. Egal, was es ist. Egal, ob es Change ist, ein neues Produkt oder die neuen Führungsleitlinien. Du musst mit den Leuten in den Kontakt kommen. Und das Schlimmste, was du machen kannst, ist, das zu verschenken. Sondern deinen Sprechzettel abzulesen oder nur deine Agenda runterzurattern. Damit machst du alles kaputt. Mhm. Das ist so einer der schlimmsten Fehler.
Also letzten Endes auch so ein bisschen Freiheit geben und das Unvorhergesehene dafür Raum lassen, ist es auch das und nicht so als Führungskraft, ich weiß eh irgendwie, wo es hingeht und das ist die Lösung und jetzt hole ich mir dafür noch ein paar Zitate ab, so ungefähr.
Ja, ja, klar, das ist das eine, aber wenn ich, also ich verstehe Moderation immer als Dialog und nicht als Monolog, aber das ist oft falsch verstanden. Für mich ist der Dialog natürlich einerseits das, was ich als Botschaft habe. Das ist ja ganz klar. Natürlich habe ich eine Agenda und eine Botschaft und ich möchte, dass da etwas ankommt. Andererseits sitzen da Empfänger und die haben auch eine Agenda und die haben auch Wünsche, Bedürfnisse und wir haben die Wahrheit der Situation. Und ich muss einfach gucken, wie ich in dieser Situation in den Kontakt komme. Und dann kann es durchaus auch sein, dass ich mal in die Gruppe hineinfrage, was ist hier gerade im Raum? Wie geht es euch gerade? Was braucht ihr jetzt? Und das kann ich in der Kleingruppe machen, wenn ich ein Team moderiere. Das mache ich aber auch mit 500 Leuten. Und da gibt es unterschiedliche Methoden in der Moderation. Und das ist etwas, das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig, dass wir über Kontakt reden, über Beziehung, wenn wir moderieren. Mhm. Und das steht für mich oben. Der zweite Fehler, du hast mich ja nach so einer Hitliste für Fehler gefragt.
Genau, danke.
Der zweite Fehler oder ein weiterer Fehler, der oft gemacht wird, ist, dass sich Moderation zu wichtig nimmt. Mhm. Also Fakt ist, es ist nicht deine Show. Ja, das ist ja jetzt keine Comedy-Show oder kein abendfüllendes Programm, was du abliefern sollst als Moderator, sondern als Moderatorin bin ich Dienstleisterinnen am Thema und an den Gästen. Mhm. Ja, das ist meine Haltung. Und dazu muss ich mich selber ein Stück zurücknehmen. Mhm. Und das ist interessanterweise ein Balanceakt, weil einerseits brauchst du natürlich als Moderatorin und Führungskraft auch Präsenz. Mhm. Du musst also wirken können, du musst stark kommunizieren können und andererseits darfst du dich nicht zu wichtig nehmen. Mhm. Das heißt, du musst dich wieder ein Stück zurücknehmen und eben auch die anderen glänzen lassen in diesem Moderationsprozess. Wenn wir jetzt über Bühne reden, also Führungskräftetagung, dann glänzen eben diejenigen, die den Input, den Content bringen. Wenn wir über Teamprozesse reden, dann glänzen die guten Ideen, die Lösungsvorschläge. Mhm. Also das ist genau dieser Spannungsbogen, in dem ich da unterwegs bin. Einerseits Präsenz und Wirkung zu haben und andererseits doch Dienstleisterin zu sein.
Also heißt vielleicht auch hier mal unterbrechen. Danke, wir haben es gehört. Jetzt würden wir gerne noch mal hören, was der Ralf dazu sagt. Beziehungsweise auch mal rauskitzeln und fragen, Sonja, du hast da doch bestimmt irgendwie Erfahrung und Expertise, sag mal du dazu. So in die Richtung
auch? Ja, also das ist ja dieses klassische moderare Steuern, eben alle Gruppen einzubinden. Ja. Das mache ich sowohl auf der großen Bühne als auch im Teammeeting. Das ist ja der Kernbegriff der Moderation schlussendlich. Mhm. Ja.
Also erstens, Monolog statt Dialog als ein häufiges Problem. Zweitens, zu viel senden, beziehungsweise sich selber auch zu wichtig nehmen. Gibt es noch was, was du häufig feststellst?
Ach Gott, ja, also die Liste der No-Gos ist lang für Moderatoren. Lass mich überlegen, was ich da noch so als Top Ten. Ja, viele sind einfach auch nicht authentisch. Mhm. Ja, viele legen sich eine Rolle zu, weil sie glauben, so und so muss jetzt Moderation sein. Du bist Experte für Führung, das erlebst du ja wahrscheinlich bei Führungskräften auch, dass die glauben, so muss man das jetzt machen und eben gar nicht in sich reinspüren, was ist denn da das, was da zu mir passt. Ja. Wir sagen ja Stimmigkeit dazu, dieses stimmige Auftreten. Also was ist denn stimmig zu mir als Mensch und Person, zu meinen Werten und aber auch stimmig zur Situation, also in doppelter Stimmigkeit aufzutreten. Das ist etwas, das kannst du richtig machen, das sehe ich oft falsch, dass Menschen einfach sich irgendeinen Stil zulegen und dann irgendwie auftreten. Und du hast als Gast, als Teammitglied so das Gefühl, irgendwas stimmt doch da nicht. Mhm. Ja, also Gäste, Zuschauer, die merken das. Die können das oft nicht so genau benennen, was es ist, aber die spüren, dass da irgendwas nicht stimmt. Und das ist immer ein Zeichen, dass die Person, die da gerade spricht und auftritt, nicht authentisch ist.
Ja, das ist ja ein Gedanke, der mich an Frido erinnert, von dem wir ja beide lernen durften, wo wir uns auch kennengelernt haben darüber. Stimmigkeit als so eine, ja, als so ein Spannungsverhältnis und vielleicht auch als so ein Aushandeln zwischen, wie hast du es genannt, die Wahrheit der Situation und die Wahrheit der Person und zwischen dem, den Rollenerwartungen vielleicht von außen an mich, an diese Aufgabe und einerseits, wer bin ich, was kann ich, was bringe ich mit, was macht mich aus, da irgendwo so einen Kompromiss finden zwischen maximaler Authentizität, ich mache hier, was ich will, und maximaler, weiß ich nicht, Farblosigkeit und Wandtapetenhaftigkeit vielleicht. So, oder?
Ja, und das wäre auch schon der nächste Fehler, den ich machen kann als Moderatorin oder Führungskraft im Moderationsprozess, eben farblos zu sein. Keine Persönlichkeit zu sein. Das, finde ich, ist total wichtig, dass wir sehen, wer du bist, wofür du stehst. Ja, dass du auch nachvollziehbar bist. Einschätzbar bist, das weißt du, du bist ja Führungsexperte, du weißt, wie wichtig das für Führungskräfte ist, das ist ja für Moderatoren genauso wichtig, dass die, die da zuhören oder die, die von mir gesteuert und moderiert werden, dass die wissen, dass die mich einschätzen können und dass die mir auch vertrauen können. Moderation ist für mich eine Führungsaufgabe par excellence. Da bin ich auch erst im Laufe der Jahre drauf gekommen. Ich komme ja aus dem Journalismus. Ich habe angefangen im Fernsehen als Nachrichtenanker, habe dann später Magazin moderiert und bin dann irgendwann auf die Bühne gewechselt. Und am Anfang war das für mich gar nicht so klar, was das für eine große und wichtige Führungsaufgabe ist. Anfangs dachte ich, ach na ja, wir sind dafür da, dass die Informationen stimmen, dass sie richtig sind und dass das Thema irgendwie gut rüberkommt. Heute ist mir klar, was das für eine wichtige Führungsaufgabe ist. Wenn du eine Veranstaltung moderierst oder einen Workshop oder ein Meeting, dann bist du die Führungskraft. Das heißt, du trägst die Verantwortung für den Prozess oder bei einem Event für den Ablauf des Events. Du triffst die Entscheidungen für das Programm. Und das ist für mich eine Führungsaufgabe par excellence. Und das nochmal sich klar zu machen, wie wichtig das ist, dass ich das nicht abgeben kann. Ich kann das nicht vorne an der Garderobe abgeben, so nach dem Motto, ja, ich gehe jetzt auf die Bühne und rede mal ein bisschen oder ich moderiere jetzt hier mal den Workshop und wir gucken mal, was passiert. Nein, ich bin die verantwortliche Führungsperson. Und daran lasse ich mich auch messen. Also ich muss diese Entscheidung treffen und das trage ich immer in mir, dass ich verantwortlich bin für den Prozess und für das Event. Weil wir wissen, dass gerade große Veranstaltungen kosten unfassbar viel Geld. Und jetzt stell dir mal vor, die Moderatorin versagt. was da dran hängt. Mhm. Ja. Also das muss klar sein. Moderation ist eine Führungsaufgabe. Mhm. Und ich habe im Laufe der Jahre gelernt, dass ich bin ja selber auch Führungskraft an der Moderatorenschule Baden-Württemberg mit meinem Team. Und ich habe im Laufe der Jahre gelernt, dass das eine vom anderen profitiert. Ja. Also dass ich als Moderatorin viel von Führung lernen kann und als Führungskraft viel von Moderation lernen kann. Das ist total spannend. War mir am Anfang nicht klar.
Du hast vor ein paar Momenten gesagt, dass ich mich auch lesbar mache oder nahbar mache. Mhm. Wie mache ich das konkret in der Moderationsrolle?
Also in der Moderationsrolle lesbar zu machen, heißt, dass ich persönlich auch bin. Mhm. Und da gibt's für uns immer so eine Grenze von persönlich sein. Also persönlich sein heißt nicht, ich plaudere aus meinem intimen Nähkästchen. Sondern ich lege ja selbst die Grenze fest, was ich hier stimmigerweise erzählen kann. Ja. Aber das erlebe ich ganz oft von Menschen, die moderieren, sei es Veranstaltungen oder Workshops, dass die total generisches Zeug reden und dass die kein bisschen persönlich sind. Mhm. Und wir alle wissen, wie persönliche Geschichten auf uns wirken, wie sehr sie uns emotional ansprechen und reinziehen in ein Thema, in einen Prozess. Und damit mache ich mich persönlich. Mhm. Ich sage meinen Fach- und Führungskräften, die ich trainiere, immer, sag einmal öfter ich. Mhm. Nicht, man müsste mal demnächst das neue Softwareprogramm optimieren, sondern ich kümmere mich darum, das. Mhm. Oder wenn ich eine Geschichte erzähle, dann darf die auch persönlich sein. Mhm. Ich kann auch mal von meinen Kindern erzählen, wie es ist, gerade eine pubertierende Tochter zu Hause zu haben. Ja. Oder ich kann von meinem letzten Erlebnis bei einer Führungskräftetagung erzählen. Ich kann von einer Wanderung erzählen, die mich an meine Grenzen gebracht hat. Das macht mich lesbar, das macht mich menschlich, das macht mich anschlussfähig, weil da im Publikum oder im Workshop sitzen Leute, die sind genauso Menschen, die fühlen wie ich, die haben auch Kinder, die haben genauso Erlebnisse. Ja. Und dieses anschlussfähig werden, das heißt lesbar zu werden und gleichzeitig aber nicht eine Grenze der Distanzlosigkeit zu überschreiten. Mhm. Und das ist auch, du hast ja vorhin nach Fehler gefragt, das ist auch ein Fehler, den ich ganz oft sehe, nicht nur in der Moderation, auch wenn Fach- und Führungskräfte Präsentationen, Vorträge, Keynotes, Ansprachen halten, dass die ganz oft auf einem generischen Niveau unterwegs sind und gar nicht persönlich sind. Mhm. Und das, was du gerade ansprichst, eben Geschichten zu erzählen, menschlich zu sein, lesbar zu sein, das ist das, was die oft vergessen. Und ich ermutige die immer dazu, das sei doch menschlich. Und die trauen sich das oft nicht, weil die sagen, ja, das gehört doch hier nicht ins Business rein. Es gehört doch nicht ins Business rein, dass ich von mir und meiner Familie erzähle. Und ich sage, ja, doch, wie willst du denn sonst deine Botschaft übermitteln? Weil Botschaften werden nicht durch Zahlen, Daten, Fakten übermittelt. Zahlen, Daten, Fakten brauchen wir für die Glaubwürdigkeit. Mhm. Ja, das braucht unsere Ratio, damit wir sagen, ja, okay, das stimmt, ich kann da mitgehen.
Glaube ich dir, glaube ich.
Aber dass wir andocken können, dass wir folgen, dafür brauchen wir emotionale Geschichten, wir brauchen emotionale Beispiele, Beispiele, die uns mitnehmen. Und dazu ermutige ich. Ich glaube aber, wir haben noch sehr, sehr viel Arbeit vor uns. Das ist noch nicht überall angekommen, dass wir einfach menschlicher werden und auch begeisternder werden, wenn wir Geschichten erzählen.
Wie immer in diesem Podcast, auch in dieser Episode, ein paar Einwürfe mit Gedanken, die mir vor, während und nach dem Gespräch gekommen sind. Neulich habe ich ein Führungskräftetraining geleitet zum Thema Meetings, denn Meetings sind ja einerseits eine Chance, die Leute zusammenzuziehen. Sie sind ja oft remote inzwischen, ihre Ideen an einen Tisch zu kriegen, dem Team mal den Puls zu fühlen und so weiter. Und andererseits sind Meetings ein riesen Pain Point für ganz viele in ganz vielen Organisationen, zu oft, zu lang, zu unstrukturiert und eben oft auch zu schlecht moderiert. Und in diesem Seminar war für mehrere Führungskräfte der Impuls, die Moderation auch mal zu delegieren, abzugeben an wen anders, ein besonders wertvoller. Auch mal andere in die Pflicht nehmen, unterschiedliche Charaktere, Temperamente, ja und auch Talente in die Moderationsverantwortung bringen. Ist das auch bei dir denkbar? Könnte auch dich das entlasten? alles muss ich selbst machen lassen. Diese Zeile von Deichkind fällt mir dazu ein. Ich weiß ja nicht, wie dir das geht, aber für mich ist Lampenfieber immer noch eine Herausforderung. Diese Anspannung, bevor ich eine Bühne betrete, vor einem Workshop, den ich zu leiten habe. Gerade vor ein paar Tagen wieder hat sich der Start meines Vortrags von einem Top-Entscheidergremium eigentlich waren es nur ein paar Minuten verschoben, aber für mich fühlt es sich an wie eine halbe Ewigkeit und es fühlt sich so an, wie wenn ich oben auf der Streif stehe in Kitzbühel, eigentlich jetzt dann meine Startnummer dran wäre und ich plötzlich wegen Nebel warten muss. Furchtbar. Öffentlich aufzutreten ist für die meisten Menschen eine der ganz, ganz großen Herausforderungen, das zeigen auch Studien. Für viele Führungskräfte ist es das auch, nach meiner Erfahrung, und das ist ja erstmal überhaupt nicht schlimm. Die Frage ist bloß, wie damit gut umgehen. Nicole coacht und trainiert Leaders genau dazu. Deshalb wollte ich von ihr erstmal wissen, wenn sie ein Panel zu moderieren hat oder ein Event moderiert, wie viel Lampenfieber hat sie denn auf einer Skala von 1 bis 10? 1 für.
Der Zustand ist mittlerweile 4 bis 5, also okay. Positiv angespannt. Mhm. Und das, finde ich, ist der Zustand, den jeder und jede anstreben sollte, weil wir ein bisschen Anspannung brauchen, um auf dem Punkt zu sein, um positiv energiereich zu sein. Und das wissen wir übrigens aus der Sportpsychologie. Wir wissen, die besten Leistungen erbringst du nicht, wenn du tiefenentspannt bist und wenn du maximal aufgeregt bist, sondern wenn du in einem mittleren Anspannungsniveau bist. Das ist eine Studie, die ist über 100 Jahre alt. Das gibt die Jörg-Stotzen-Kurve, wo sie also gemessen haben, wann ist der Sportler maximal leistungsfähig, und dann, wenn er im mittleren Anspannungsniveau ist, dann ist er perfekt auf den Punkt. Und so ist das auch bei Moderation oder bei Rede.
Ich habe neulich wieder eine Studie gelesen, die repliziert hat, dass zu den größten Ängsten, die Menschen haben können, eben der öffentliche Auftritt ist. Also im Durchschnitt mehr als vor Spinnen oder dass sie lieber tot sind, als sozusagen öffentlich aufzutreten. Was genau ist es denn, was die Menschen nervös macht vor dem öffentlichen Präsentieren, Moderieren, Sprechen aus deiner Erfahrung?
Also zunächst einmal, Aufregung vor öffentlichem Sprechen ist komplett normal. Das ist ein natürlicher Vorgang, evolutionsbiologisch bedingt, weil wir ja als menschliche Wesen Gruppenzugehörigkeit brauchen, und der Ausschluss aus der Gruppe hat in früher Vorzeit dazu geführt, dass wir in unserem Überleben bedroht waren. Ja, wir brauchen die Gruppe. Und genau das Gleiche passiert noch heute. Das heißt, wir brauchen heute ja auch noch die Gruppe. Wir wollen gruppenzugehörig sein. Und wenn ich mich exponiere, also vor der Gruppe spreche, dann mache ich mich bewertbar. Und die Angst, die wir haben, ist die Angst vor negativer sozialer Bewertung. Und das äußert sich dann in unterschiedlicher Ausprägung, in der maximalen Form, in Redeangst oder maximalem Lampenfieber. Also eben auf der Skala von 0 bis 10 kann das unterschiedlich sein. Aber wir haben immer dieses Gefühl von, ich exponiere mich jetzt und ich mache mich bewertbar. Und wir haben ja nicht Angst vor positiver Bewertung, sondern wir haben Angst vor negativer Bewertung.
Schönes Reframing, wenn ich ganz kurz einhaken darf, gefällt mir total gut. Also ich könnte letzten Endes auch mein Lampenfieber für mich umschreiben als ein, ich möchte zu euch gehören, ich möchte euch was Gutes bieten, ja. Ich möchte nicht ausgeschlossen werden hier.
Genau. Und hier setzt du auch an, und hier setze ich in meinen Trainings auch an, wenn ich mit Leuten arbeite, die eben Redeangst geplagt sind. Wir gucken erstmal, was ist denn da überhaupt? Es kann natürlich sein, dass eine schlechte Erfahrung dazu führt, dass das eben sich so maximiert, aber es kann einfach auch die natürliche Form sein, die einfach besonders ausgeprägt ist. Und es gibt ganz unterschiedliche Strategien, um Redenervosität oder Lampenfieber runterzukriegen oder zu optimieren.
Nämlich?
Da gibt es aus der Lampenfieberforschung wissen wir, dass Bewegung hilft. Ja, weil Lampenfieber, also Angst, ist ja immer verbunden mit Stresssymptomen. Das kennen wir in Form von Herzrasen, Schweiß auf der Stirn, brüchige Stimme, wackelige Knie. Das sind so die Symptome. Das sind dieselben Symptome wie bei Angst. also bei Angst vor anderen Situationen. Und alles, was da hilft, hilft natürlich auch bei Redeangst. Das heißt, ich kann mich bewegen, ich kann vor mich hinsummen, ich kann Atemübungen machen. Ich kann natürlich psychologisch mit dieser Angst umgehen, indem ich erst einmal sage, das ist in Ordnung, ich habe jetzt Angst, die gehört zu mir. Ja. Also herzlich willkommen, liebes Lampenfieber. Das ist hilfreich, das ist total, das ist auch nachgewiesen in der Lampenfieberforschung. Ich gehe da noch mal einen Schritt weiter und ich sage, schau mal, es ist ja ein Gruppenprozess, ja? Wie wäre es denn, wenn du mit den Leuten in Beziehung kommst? Und jetzt sind wir wieder am Anfang unseres Gespräches. Gehe in den Kontakt mit den Menschen, weil wer dir gesonnen ist, vor dem hast du keine Angst. Und das ist der Tipp, den ich gebe. Ich sage, guck, dass du in den Kontakt kommst. Und du gibst ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Also du kannst, wenn du eine größere Veranstaltung hast, hast du ja meistens so ein Welcome-Café oder ein Welcome-Getränk. Da kannst du schon mit den Leuten ins Gespräch kommen. Und nebenbei, dass du Kontakt aufbaust und Gesicht zu dieser anonymen Masse bekommst, bekommst du ja Informationen, wenn du mit denen redest. Du kannst sie fragen, was bringt dich hierher? Was sind deine Erwartungen? Was wünschst du dir von dieser Veranstaltung? Und schon weißt du mehr als vorher. Das ist aus meiner Sicht der erste Schritt. Und dann kann ich, wenn ich, also wir reden jetzt von großen Gruppen, dann kann ich, wenn ich auf der Bühne / Konferenzraum bin, kann ich immer noch den Kontakt erweitern, indem ich interaktiv moderiere oder rede. Ich kann mit den Leuten sprechen, also in einen echten Dialog gehen. Ich kann beispielsweise eine Abfrage machen und kann eben Dinge fragen wie, wer hat schon mal oder wer war schon mal, bitte einmal das Handzeichen. Oder du kannst sagen, schätzen Sie mal, wie viele Menschen machen und rufen Sie mir dies laut zu. Und das sind so klassische, niedrigschwellige Interaktionen. Gibt natürlich noch ganz viel mehr. Aber wenn ich in solche Form von Dialog eintrete, und zwar direktem Dialog, und da etwas zurückbekomme, also sehe, dass Menschen die Hand heben, sehe, dass Menschen aufstehen, weil ich es ihnen sage, höre, dass die mir etwas zurufen, da passiert etwas ganz Interessantes. Unser Gehirn begreift, das sind nicht unsere Feinde, die uns ausschließen und negativ bewerten wollen, sondern das sind Menschen, mit denen ich im Kontakt bin. Und dann kannst du mal gucken, wie sich das Lampenfieber auflöst? Das ist unfassbar spannend. Und deswegen ist für mich in meinen Trainings das die wirkungsvollste Methode. Alle anderen Sachen sind natürlich auch wirkungsvoll. Aber das ist das, was ich als erste Methode anbiete. Ich sage, geh in den Dialog. Und zwar in den direkten Dialog, in den Kontakt. Und du wirst sehen, wie du in Beziehung kommst und wie du dich entspannst.
Aber wenn die da jetzt aus dem Publikum Antworten geben, die mir gar nicht in den Kram passen oder auf die ich gar nicht vorbereitet war oder die gar nicht zu dem passen, was ich als nächstes irgendwie sagen will.
Habe ich noch nie erlebt.
Hast du noch nie erlebt?
Habe ich noch nie erlebt. Manchmal erlebe ich, dass mich Dinge überraschen. Aber dann sage ich das. Oh, das überrascht mich ja, dass sie jetzt das und das tun. Oder, ach, damit habe ich ja gar nicht gerechnet, dass sie das und das denken, sagen, machen. Also das ist übrigens auch, also nicht nur eine super Strategie gegen Aufregung und Lampenfieber, sondern auch eine super Strategie, um gut in den Kontakt mit den Leuten zu kommen. Sage, was ist. Sprich an, was gerade im Raum ist. Das ist auch etwas, das haben wir bei Friedemann Schulz von Thun gelernt, dieses Raum geben, was im Raum ist. Das ist ein wahnsinnsgutes Leitsymbol, das ist ein Leitstern für gute Moderation auch.
Gibt es denn auch Rituale und Routinen, die du empfiehlst, die ich jetzt zum Beispiel als Führungskraft bei dir lernen würde, wenn ich eben dieses Thema Auftrittsangst, Bühnenangst hätte und wo du sagst, ja, könnt ihr mal ausprobieren?
Es gibt viele Rituale. Rituale geben Sicherheit, das wissen wir. Und deswegen würde ich immer dazu raten, sich ein Ritual zuzulegen, um besser zu performen vor Publikum oder vor der Gruppe. Und das ist aber sehr individuell, das kommt auf dich an. Es gibt ganz viele Kolleginnen, die sich vor einem Auftritt oder einem Workshop über Kopfhörer ein bestimmtes Musikstück anhören. Ja, wenn dich das anspricht, mach das. Das motiviert dich, das bringt dich in eine bestimmte Stimmung, das kann dich entspannen. Ich kenne Kollegen, die gehen vor Auftritten eine Runde laufen. Mhm. Also auch das kann helfen. Ich persönlich liebe Introversion. Ich brauche Ruhe. Mhm. Ich gehe mental nochmal alles durch und ich brauche tiefe Entspannung und Ruhe, um einfach auf den Punkt zu kommen. Also ich mag viel Geplapper vorher gar nicht. Mhm. Ich weiß aber, dass manche Comedians das machen. Also die suchen Leute, mit denen sie vorher lachen und plaudern können. Mhm. Weil auch das wissen wir, dass wenn du in eine positive Emotion kommst, dann hat die Angst keinen Raum. Mhm. Und dann gibt's noch Schlagerstars, deren Namen ich hier nicht nenne, die hinter der Bühne Yoga machen. Mhm. Also was hilft, ist erlaubt und ich finde es gut, sich ein Ritual zuzulegen.
Mein Eindruck ist, dass häufig das Heil in der Vorbereitung gesucht wird. Ja, also ich lese es nochmal durch, ich lerne es auswendig. Wo ich mich manchmal frage, gibt es nicht vielleicht sogar auch eine Übervorbereitung, die mich letzten Endes vielleicht sogar starrer macht und weniger responsiv macht und weniger dialogisch macht, als wenn ich, ja, zum Beispiel nur in Bullet Points mir meine Sprechzettel irgendwie vorliegen habe, als wenn ich mir hier alles versucht habe, auswendig zu lernen. Und wenn ich dann auf Seite 2 hänge, wie komme ich dann auf Seite 3, so ungefähr?
Einerseits, andererseits. Ja. Also wenn du mich fragst, Vorbereitung ist alles. Mhm. Egal, ob ich eine Moderation mache, eine Keynote halte oder einen Workshop halte. Mhm. Ich würde niemals unvorbereitet in irgendeine Situation gehen, weil die Vorbereitung dir innere Sicherheit gibt, die gibt dir Struktur, die gibt dir einen Leitfaden und die gibt dir auch das Ziel vor, was du machen willst. Ich finde Vorbereitung enorm wichtig. Und in Sachen Vorbereitung bin ich gerne auch ein bisschen perfektionistisch. Mhm. Weil Vorbereitung heißt auch, ich habe Kontrolle. Und das würde ich unbedingt empfehlen. Ich würde niemals sagen, gib doch die Kontrolle ab. Also Kontrolle muss sein, ja. Ich möchte die Situation unter Kontrolle haben. Einerseits. Andererseits, wenn ich dann in der Situation bin, dann habe ich eben diese Vorbereitung als Rückgrat. Und jetzt schaue ich mal, was passiert hier gerade? Und dann darf ich auch davon etwas loslassen. Also dann habe ich zwar das Vorwissen, aber jetzt kann ich die Situation laufen lassen. Jetzt gilt das Motto, sag ja zur Situation. Und du weißt nie, was passiert in einem Prozess, aber auch nicht in einer Veranstaltung. Und das, deswegen sage ich einerseits, andererseits. Einerseits top vorbereitet, andererseits dann eben auch wieder in der Situation zu sein und Kontrolle loszulassen. Und wenn du jetzt fragst, ja, wie muss ich mir dann den Sprechzettel machen, damit das überhaupt möglich ist, dann solltest du keinen auswendig gelernten Text dabei haben, weil das macht dich wahnsinnig. Du bist ja nicht Schauspieler. Also Schauspieler haben das jahrelang gelernt, einen festen Text auswendig zu lernen und ihn so zu spielen.
Als käme er ganz spontan aus ihnen heraus.
Aber das ist ja nicht dein Job. Du bist entweder Führungskraft oder du bist Fachexpertin und insofern ist das nicht dein Job. Deswegen empfehle ich eine Vorbereitung, wo klar ist, was will ich sagen? Aber nicht, wie will ich es sagen. Also das ist das Prinzip. Ich mache mir entweder Bullet Points oder ich nutze die Sternmethode von Michael Rossier und weiß genau, was will ich hier machen und was will ich hier sagen. Und das Wie entsteht in der Situation. Mhm. Also das ist dieser einerseits-andererseits-Prozess. Und so gelingt das auch, dass ich mich eben dem Ziel entgegenbewege und aber auch offen bin für die Menschen, für den Dialog. Und es gibt Situationen, in denen ist das extrem wichtig.
Unser Kollege und Freund Ralf Schmidt sagt ja gerne diesen Spruch, ich kann total spontan sein, wenn man mich vorbereitet hat drauf oder so ähnlich. Ja. Wie kann ich mich auf Spontaneität vorbereiten? Wie kann ich Spontaneität üben, trainieren, ausprobieren?
Also das lässt sich trainieren, in der Tat. Ich brauche aber zunächst einmal das richtige Mindset dafür. Wie gerade gesagt, Vorbereitung ist alles, auf die Situation einzulassen und dann eben eine Haltung haben von ja und. Also sich darauf einzulassen, was jetzt gerade passiert. Und die super Übung dafür und das beste Training für Spontanität ist aus meiner Sicht Improvisationstheater. Also wirklich in dieser Situation zu sein, es muss weitergehen. Und die hast du ja, wenn du eine Veranstaltung oder einen Workshop oder eine Besprechung moderierst, muss weitergehen. Kannst ja jetzt nicht alle aufstehen und sagen, so jetzt gehen wir, weil ich nicht mehr weiter weiß. Sondern du musst eben gucken, wie du vorankommst. Und diese Haltung, ja und, die ist perfekt dafür.
Heißt genau was und geht wie?
Naja, ich stehe vor einer Situation und du wirfst mir etwas an den Kopf.
Mars.
Ja, und der Mars, das ist ein Planet, den man manchmal sieht, in einem besonderen Abendhimmel, so ein bisschen rötlich, meine ich mich zu erinnern, aber ich habe ansonsten keine Ahnung von Astronomie.
Sternzeichen.
Ja, und Sternzeichen, glaube ich, da wird ganz schön viel Wind drum gemacht. Das ist ja eine ganze Industrie, ja, da füllst du Zeitschriftenseiten mit, aber ich glaube, das kann die KI heute genauso gut.
Wind.
Wind, ja, und Wind ist etwas, das vertrage ich selber nicht so gut. Ich bin kein Fan von Inseln, auf denen sehr starker Wind weht, weil ich kriege da Kopfschmerzen davon. Und ich bin viel lieber in den Bergen, so wie mit dir gestern hier eine kleine Runde in Garmisch-Partenkirchen.
Vielen Dank, so geht also ja und.
Ja und.
Machst du auch im Seminar so ja und Übungen?
Teilweise ja. Mhm. Ja, wir haben ganz viele Übungen, um freies Sprechen, Spontanität, Flexibilität im Kopf zu trainieren. Ja, machen wir.
Ich habe irgendwo mal diesen Begriff intellektuelles Aikido dafür gehört. Finde ich auch ganz spannend.
Habe ich noch nicht gehört.
Ja, aber dass man sich so gegenseitig dann irgendwelche Wortketten entwirft und Gedanken.
Ja, und das Prinzip ist letztendlich, die Schere aus dem Kopf zu nehmen. Mhm. Weil bei dieser Übung geht es ja nicht darum, jetzt schlaues Zeug zu reden. Das war ja jetzt gerade gar nicht der Auftrag, sondern einfach im Fluss zu bleiben, im Redefluss zu bleiben. Das ist der Sinn dieser Übung. Ja? Und wenn ich in einer Veranstaltung und in einem Workshop bin, dann geht es ja auch darum, nicht ins Stottern zu kommen, sondern im Fluss zu bleiben. Und ja, ich kann auch sagen, wenn ich keine Ahnung von etwas habe, das finde ich richtig und wichtig, dass jemand, der moderiert, auch einmal sagen kann, oh, das habe ich jetzt noch nie gehört, wie gehen wir jetzt damit um? Oder erklärt mir das mal einer. Mhm. Ja, das darf ja sein, dass ich nicht zu allem eine Antwort habe.
Den Ball irgendwie aufnehmen, weiterspielen. Ja. Oder eben auch mal fallen lassen und sagen, dass man ihn fallen lässt.
Ja.
Ja, ich glaube, das hat mit einem, aus meiner Sicht, mit einem ganz großen Thema zu tun. Aus meiner Sicht gibt es in vielen Organisationen so eine Kontrollillusion oder so eine Kontrollfiktion, ja, wo man vielleicht auch über irgendwelche Zahlenprojektionen und Tools und Prozesse so tut, als könnte man alles irgendwie immer vorherplanen und vorhersehen. Und ich würde dann auch immer sagen, hey, wir haben doch gerade in diesen letzten paar Jahren gelernt, wie spontan und wie disruptiv wir Geschäftsmodelle von links auf rechts stricken konnten, neue Kommunikationsmodelle und so weiter etablieren und ausprobieren konnten und aus diesem Schatz auch zu schöpfen, um den Führungskräften vielleicht auch die Angst davor zu nehmen, es müsste alles immer irgendwie vorhersehbar und kontrollierbar und sowas zu sein.
Das ist ein Riesenthema, was du da gerade ansprichst, diese Kontrollillusion, weil die lähmt nämlich die Entscheidungsfähigkeit. Mhm. Das bemerke ich, dass es Organisationen gibt, die alles unter Kontrolle haben wollen. Und was passiert ist, dass die Leute müde werden davon und dass sie dann gar keine Lust mehr auf Veränderung haben. Und es gibt einfach Momente, wo ich auch ein Stück weit die Kontrolle mal laufen lassen kann. Das heißt ja nicht, dass ich die Kontrolle aufgebe, sondern kontrolliert sein vielleicht.
Was Nicole und mich ebenfalls verbindet, und dafür bin ich ihr total dankbar, weil sie mich da reingebracht hat, wir sind beide in der German Speakers Association, dem Verband der professionellen Vortragsredner und Rednerinnen, immerhin der zweitgrößte weltweit. Nur die Amis haben noch mehr Mitglieder. In der GSA ist Nicole sehr engagiert, hat dort unter anderem den Moderatorentag mit ins Leben gerufen und veranstaltet den seit Jahren. Da war ich neulich dabei und ein Satz, ein Gedanke, ist mir da sehr hängen geblieben. Gute Events sind auch Organisationsentwicklung. Ein gelingendes Panel, eine offene Podiumsdiskussion, wo in einer Ja-und-Haltung, wie wir es gerade vorgemacht haben hier in der Übung, ja, bietet plötzlich Raum für Neues, buchstäblich Unerhörtes, kann ja ein bisschen frischen Wind in die Organisation bringen, in die Firma, kann die Offenheit stärken, kann das gemeinsame Tun und Denken über die Silos von Abteilungen oder Bereichen hinweg fördern. Ein Stück von dem Mut, der Ownership, der Innovationsbereitschaft spüren lassen, die man sich in all den Strategiepapieren immer wünscht. Wie sieht Nicole das? Was kann eine gute Veranstaltung bewirken, wollte ich von ihr wissen.
Ich glaube, dass Veranstaltungen ganz viel Inspiration geben können für eine Organisationsentwicklung und auch ganz viel den Ton setzen können für Organisationsentwicklung. Ich gebe dir ein Beispiel. Das geht aber ein bisschen weg von dem, was du gerade hattest. Ich habe vor ein paar Wochen, ich glaube 2-3 Monaten, habe ich eine Führungskräfteveranstaltung für ein Verkehrsunternehmen moderiert. Und 6 Tage vor der Führungskräfteveranstaltung gab es ein schweres Unglück. Mhm. Eine große Krise mit 3 Toten. Mhm. Und du kannst dir vorstellen, diese Organisationen, die waren in der Starre. Und ich bekam den Anruf und die sagten dann, wir wissen noch gar nicht, ob wir das machen können. Und ich habe gesagt, okay, ich bleibe an Ihrer Seite, ich mache das mit Ihnen, aber als erstes entscheiden Sie, ob Sie das machen wollen. Und wenn Sie das machen wollen, dann möchte ich mit allen Vorständen ein Krisenmeeting haben, wo wir besprechen, wie wir die Programmplanung verändern und mhm. wie wir das Event machen. Die Organisation hat sich dafür entschieden, diese Veranstaltung zu machen, dieses mhm. Führungskräftetreffen. Und wir haben darauf das Programm umgestellt und haben dieser Krisensituation, dieser Schockstarre, in der die Führungskräfte waren, wir haben dem einen Raum eingeräumt. Mhm. Wir haben also vorne dran 1,5 Stunden abgezwackt vom Programm und haben gesagt, das ist der Raum. Und wir machen ein Statement und ganz viel Gesprächsraum für die Leute. Dann gibt es 1/2 Stunde Pause und dann gehen wir in ein verändertes Programm mhm. dieser Führungskräftetagung. Und das fand ich, das ist unglaublich gut gelaufen. Erstens, weil die sich committed haben, diese Vorstände, weil die exzellent waren in der Krisenkommunikation und weil die Raum gegeben haben und weil die sich darauf eingelassen haben, Kontrolle aufzugeben. Und wir reden ja gerade über Kontrolle. Ich habe den Vorständen gesagt, hören Sie zu, ich moderiere Ihnen das, aber es ist ganz wichtig, dass Sie diesen Raum geben für Gespräche und da kann alles kommen. Weil in der Trauer äußert sich ja ganz vieles. Und Trauer äußert sich manchmal in Wut, manchmal in Entsetzen, in Nachdenklichkeit, auch vielleicht in Sprachlosigkeit. Wir haben gesagt, das darf alles sein in dieser Stunde, wo die für die Gäste war, ja, vorher so ein bisschen Stellungnahme und dann hatten wir ganz viel Raum für diese Gäste. Und das war ganz großartig. Dieser erste Teil war sehr geprägt von Nachdenklichkeit, von Miteinander, von ganz viel Verbundenheit, mhm. Empathie. Und dann sind wir in die Führungskräftetagung gegangen und du konntest sehen, im 10-Minuten-Takt, wie sich die Stimmung löste, wie da eine Leichtigkeit in diesen Raum kam, wie die ins produktive, konstruktive Arbeiten kam. Und was ich damit sagen will, eben, dass wir eben uns dafür entschieden haben, diesen Prozess zu gehen, hat ganz viel in die Organisation hineingewirkt, weil diese Führungskräfte natürlich gespürt haben, oh, wir werden hier ernst genommen, wir werden mitgenommen, es gibt Verbundenheit und doch sind wir konstruktiv lösungsorientiert. Das hat so viel in die Werte des Unternehmens und auf die Werte dieser Führungskultur eingezahlt, dass man es gar nicht bemessen kann. Also ich finde es ein sehr schönes Beispiel, wie Eventmoderation oder eben überhaupt Moderation Organisationsentwicklung ist. Weil ich bin relativ sicher, dass das ganz, ganz lange wirken wird und dass die das begleiten wird, dieses Erlebnis in dieser schwierigen Situation, wie mit dieser schwierigen Situation umgegangen wurde und was daraus gemacht wurde.
Vielen Dank für das Beispiel, für das tolle Beispiel. Ich würde sogar behaupten, dass generell, habe neulich wieder gelesen, es arbeiten in Deutschland doppelt so viele Menschen remote wie noch 2019. Das heißt, viel mehr Menschen sind in Teams, wo sie einander gar nicht mehr oder viel seltener sehen. Und von dem her würde ich sagen, dass so die ich würde eigentlich gar nicht das Wort Event unbedingt so gerne verwenden wollen, weil es vielleicht so was Glitzeriges, Oberflächliches hat, aber das so, mir fällt jetzt trotzdem kein besseres Wort ein, die Veranstaltung, das Zusammenkommen, ich spreche auch gern von Premium-Präsenz, dass es nochmal viel, viel wichtiger ist als vor 5, 6 Jahren. Erlebst du das auch so?
Ja, Menschen überlegen sich sehr gut, wo sie hingehen.
Ja.
Menschen suchen die Nähe, die suchen den Kontakt, aber nicht mehr um jeden Preis. Mhm. Das heißt, sie wählen sehr genau aus, zu welchem Event gehe ich oder wie bringe ich mich da ein in diesem Event oder Veranstaltung, wie auch immer du es nennen magst. Und ja, wenn Menschen zu einem Event zusammenkommen, dann wollen sie auch, dass da eben der Netzwerkcharakter, der Austausch und die Inspiration ganz vorne steht. Also nur Beschallung von vorne, da haben die gar keine Lust mehr drauf.
Wir können ja im Jahr 2025 kein Gespräch führen, ohne über KI zu sprechen, finde ich. Ja. KI und Moderation. Was siehst du da für Trends? Also eine Sache, die mir einfach ganz banal auffällt, irgendwie in meinem Zoom-Meeting werde ich jetzt immer gefragt, ob der Note-Taker irgendwie dabei sein will, darf, soll, kann. Und dann kriege ich danach irgendwelche Zusammenfassungen, die ehrlich gesagt häufig gar nicht so ganz schlecht sind, wo ich mir denke, eigentlich ein Wahnsinnspotenzial auch so für die Zukunft von Moderation, auch eine gewisse entlastende Funktion. Hast du noch andere Beispiele so für die Zukunft der Moderation, vielleicht auch im Zusammenhang mit KI?
Mir fallen zwei ein. Was ich mache, ich nutze KI für die Vorbereitung, aber nur zur Inspiration. Mhm. Also ich lasse mich inspirieren, welche Beispiele es gibt, welche Gedanken die KI dazu hat. Wie ein Sparringspartner, wie eine Person, mit der ich mich unterhalten würde, was fällt dir dazu ein? Dazu nutze ich KI. Und was ich letztens gelesen habe, ist, dass es schon KollegInnen gibt, die sich einen Avatar bauen lassen. Ja, das kannst du ja machen. Du gehst in ein Studio, machst Aufnahmen von dir, Sprachaufnahmen, Videoaufnahmen und dann baut dir eine Tech-Firma einen Avatar. Und dieser Avatar, den kannst du auch verkaufen. Also es gibt ModeratorInnen, die haben einen Avatar und die bieten den Kunden sowohl sich in Präsenz als auch für irgendwelche Videogeschichten den Avatar an. Das finde ich spannend, das habe ich selber noch nie ausprobiert. Aber ich kann mir vorstellen, dass es da durchaus Potenzial gibt für die Zukunft. Wir wissen aus Untersuchungen, dass im Audiobereich, wenn wir jetzt nur Radiomoderation hören oder SprecherInnen auf irgendwelchen Plattformen, dann lässt sich KI von Realstimme kaum noch unterscheiden.
Also kurz an die Hörerschaft, Nicole Krieger sitzt hier, mir gegenüber. Es ist kein Avatar, ja. Außer ich bin gerade irgendwie in einem Paralleluniversum und krieg's gar nicht mit.
Ja, Gott sei Dank sind wir noch in Präsenz gefragt, weil eines kann die KI ja eben nicht. Die KI besitzt kein Urteilsvermögen und die KI besitzt nicht die Empathie, die wir haben. Und deswegen müssen wir als Menschen präsent sein und deswegen dürfen wir als Menschen auch noch präsent sein bei Meetings, Workshops, Veranstaltungen, als Moderatorinnen, als Führungskräfte. Also da bin ich sehr glücklich darüber, dass es noch nicht so weit ist.
Nicole, meine drei letzten Fragen, die ich immer stelle. Deine oder eine deiner größten Stärken?
Ich habe eine enorm große Wahrnehmungsfähigkeit. Ich bekomme sehr viel mit.
Dein wichtigster Erfolg?
Die Gründung der Moderatorenschule Baden-Württemberg.
Wofür willst du später mal in Erinnerung bleiben? Woran soll man sich erinnern, wenn man sich an Nicole Krieger mal erinnert?
Woran sollen sich meine Kunden erinnern oder meine Kinder? Also, das ist jetzt echt eine große Frage. Die meine Kolleginnen und Kunden, die sollen sich daran erinnern, dass ich Moderation in Deutschland revolutioniert habe und dass ich der Moderation ihren Wert und ihren Stellenwert gegeben habe, der ihr gebührt. Und meine Kinder sollen sich daran erinnern, dass ich sie in ein großartiges Leben begleitet habe und ihre Talente gefördert habe, weil ich glaube, dass jeder ganz, ganz viele Talente und Stärken hat und dass die nur gesehen werden müssen.
Ich bin da zuversichtlich.
Ja.
Danke.
Danke.
Nicole, danke. Danke für dieses Gespräch, danke für deine Offenheit, danke für deine Schatzkiste an Erfahrungen und Ideen und danke dafür, dass du uns alle ein Stück weit mitgenommen hast auf deinen Weg zu authentischer Moderation und wirkungsvoller Führung. Du hast für mich Moderation als zutiefst menschliche Aufgabe rübergebracht, keine abgehobene Bühnentechnik, keine künstlichen Tricks und Gags, sondern die ehrliche Einladung, als Gastgeber in Beziehung zu gehen. Ein Satz bleibt mir besonders hängen. Moderation ist eine Führungsaufgabe par excellence. Das sitzt für mich. Denn es geht bei Moderation nicht bloß ums Entertainen oder ums Durchpeitschen einer Agenda. Es geht darum, Menschen in Kontakt zu bringen mit dem Thema, miteinander, ja, und vielleicht auch idealerweise mit sich selbst. Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, danke auch an dich fürs Dabeisein. Was hast du hier mitgenommen für dich? Deine persönliche Entwicklung als Führungskraft. Welchen Moderationstipp, welche Anregung zur Gastgeberhaltung nimmst du mit für dein nächstes Meeting? Welchen ersten kleinen Schritt magst du dir vornehmen? Schreib mir gern oder teile und like diesen Podcast. Vielen Dank, lieber Hadi. Vielen Dank, liebes Produktionsteam von Ikone für Redaktion, Soundperfektion und alles drumherum. Ja, und das war's dann auch schon wieder mit Positiv führen. Geh mutig und authentisch in deine nächste Moderation, egal wie groß oder wie klein. Viel Gaudi und Gelingen dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus, bye bye.